Wenn ein Volk, das Gottes Gegenwart kennt, seine Orientierung verliert, wird aus einer Berufung zur Heiligkeit eine Geschichte, die man kaum ertragen kann. Die Erzählungen aus den letzten Kapiteln des Buches Richter wirken wie ein Spiegel, sie zeigen eine geistliche Bewegung, die ihre Mitte verloren hat, und Menschen, die tun, was ihnen richtig erscheint, ohne sich nach dem Herrn zu richten. Gerade weil diese Berichte so dunkel sind, helfen sie uns, die Schönheit von Gottes Ordnung, der Reinheit des Evangeliums und der praktischen Liebe in der Gemeinde neu zu schätzen. Götzendienst im Gewand der Frömmigkeit, wenn Lehre zum Idol wird. Das Haus Michas in Richter 17 wirkt auf den ersten Blick erstaunlich religiös. Da ist ein eigener Gottesraum, da sind Bilder und Götzen, und als Krönung holt Micha sich sogar einen Leviten ins Haus und nennt ihn Priester. Vieles klingt vertraut, der Name Jehovas fällt, priesterliche Begriffe werden gebraucht, Opfer und Segen werden erwähnt. Und doch liegt über der ganzen Szene ein stiller Geruch des Ungehorsams. Denn alles, was Micha tut, entspringt nicht der klaren Rede Gottes, sondern seinen eigenen Vorstellungen, familiären Traditionen und zufälligen Gelegenheiten. Er baut sich ein religiöses System, das seinem Empfinden entspricht, und kleidet es in fromme Sprache. Gerade darin liegt die Schärfe dieser Geschichte, sie zeigt, wie leicht Gotteskinder eine Praxis entwickeln können, die sich biblisch anhört, aber nicht wirklich vor Gottes Wort Bestand hat. Jede Lehre oder Praxis unter Christen, die nicht der Schrift entspricht, ist ein Götze. In der jüngsten Rebellion unter uns wurde eine Lehre über Autonomie verbreitet. Ihre Vertreter betonen, dass jede örtliche Gemeinde völlig autonom sei. Das widerspricht jedoch der Schrift und führt zu örtlichen Sekten. Diese Lehre ist zu einem Götzen geworden. In 1. Mose Kapitel 4 Vers 26 heißt es, damals fing man an, den Namen Jehovas anzurufen. Das ist die schlichte, ursprüngliche Haltung des Glaubens, Menschen, die ihre Schwachheit und Bedürftigkeit erkennen, wenden sich direkt an Jehova, sie rufen seinen Namen an. Michas Religion ist das genaue Gegenteil, er ruft sehr wohl den Namen Jehovas, aber er baut gleichzeitig eine Struktur, die das Vertrauen auf Gottes gesprochenes Wort ersetzt. So wird das Fromme zum Schleier, hinter dem sich das Eigenwillige verbirgt. Was nicht aus dem Hören auf die ganze Schrift stammt, sondern aus der Mischung persönlicher Vorlieben, Traditionen und theologischer Einseitigkeiten, ist vor Gott kein harmloser Irrtum, sondern ein Götze. Es kann die Form einer Lehre annehmen, etwa wenn die Betonung der völligen Autonomie jeder örtlichen Gemeinde die biblische Wirklichkeit des einen Leibes Christi verdunkelt, es kann die Form einer Praxis annehmen, die sich verselbstständigt und kaum noch an Christus gemessen wird. Ermutigend ist, Gott lässt uns mit solchen stillen Götzen nicht allein. Er ruft uns zurück zu der Einfachheit, in der sein Wort, das Schwert des Geistes, unsere Gedanken und Gewohnheiten prüft und uns wieder an die frische Quelle führt, wo Christus selbst und nicht unsere Systeme im Mittelpunkt steht. Wenn Lehre oder Gemeindeverständnis zur festen, unangreifbaren Größe wird, die kaum noch an der gesamten Schrift geprüft werden darf, dann ist die Linie zu einem inneren Götzenbild nicht mehr weit. Eine Lehre mag in Teilen biblische Elemente enthalten und doch in ihrer Stoßrichtung die Gedanken Gottes verzerren. Die Vorstellung eines losgelösten, völlig souveränen Gemeindesystems, das sich nur noch vor sich selbst verantwortet, klingt nach Freiheit, führt aber faktisch zu vielen kleinen Häusern Michas, jeder schützt sein eigenes geistliches Projekt und übersieht den einen Leib, dessen Glieder einander brauchen. Die neutestamentliche Sicht stellt beides in die Balance, eine echte Verantwortung jeder örtlichen Gemeinde vor dem Herrn und zugleich die unauflösliche Verbundenheit aller Gläubigen im einen Leib Christi. Wo diese Balance verloren geht, beginnt das religiöse System, sich um sich selbst zu drehen. Wirklicher Schutz liegt darin, dass wir immer wieder zum Wort zurückkehren und ihm erlauben, auch unsere liebgewonnenen Vorstellungen zu durchleuchten. Es genügt nicht, dass etwas immer so war oder sich bewährt hat, entscheidend ist, ob Christus dadurch freier Ausdruck findet oder ob unsere theologische Form ihn in seiner Autorität und Schönheit verdeckt. Epheser Kapitel 6 Vers 18 verbindet das Schwert des Geistes unmittelbar mit dem Beten, zu jeder Zeit im Geist, so wird die Schrift nicht zum toten Buchstabengerüst, sondern zum lebendigen Reden des Herrn in unsere konkrete Lage hinein. In diesem Licht verliert der Götze der eigenen Sicherheit seine Kraft. Da wächst der Mut, liebgewordene, aber schriftwidrige Muster loszulassen, und zugleich die Freude, das zu bewahren, was wirklich aus Gott ist. Eine solche Haltung schafft Raum für eine Gemeinde, die nicht um ihre Besonderheiten kreist, sondern in schlichter Treue den einen Leib Christi widerspiegelt und Christus selbst zur Anbetung bringt. Und auch Seth wurde ein Sohn geboren, und er gab ihm den Namen Enosch. Damals fing man an, den Namen Jehovas anzurufen. Und empfangt den Helm der Errettung und das Schwert des Geistes, der das Wort Gottes ist, mit allem Gebet und Flehen, beten zu jeder Zeit im Geist. Wenn Michas Haus uns einen Spiegel vorhält, dann nicht, um uns in einer pauschalen Verurteilung stehen zu lassen, sondern um uns heimzurufen. Der Weg aus einer verklärten, aber leeren Religiosität führt nicht über Aktionismus, sondern über eine stille Rückkehr zum Herrn und zu seinem Wort. Dort, wo Christus neu das Maß und die Mitte wird, ordnen sich Lehre, Praxis und Gemeindeverständnis. In der Bereitschaft, auch vertraute Muster am ganzen Rat Gottes zu prüfen, liegt kein Verlust, sondern Gewinn. Der Götzendienst im Gewand der Frömmigkeit verliert seine Macht, und an seine Stelle tritt eine wachsende Einfachheit in Christus, in der eine Leib klarer sichtbar und der Herr selbst deutlicher genossen und ausgedrückt wird. Sodomitische Verderbnis, wenn Gottes Volk seine moralische Würde verliert. Die Erzählung in Richter 19 ist schwer auszuhalten. Sie führt uns nicht nach Sodom, sondern mitten in das Gebiet Israels, nach Gibea, in eine Stadt des Stammes Benjamin. Dort, wo das Volk Gottes lebt, das die Tora kennt und den Namen Jehovas trägt, geschieht eine Tat, die an die dunkelsten Szenen aus 1. Mose erinnert. Zuerst ist da eine merkwürdige Gefühllosigkeit, auf dem Marktplatz findet der Levit keinen Gastgeber, bis sich schließlich ein alter Mann seiner annimmt. Dann kippt die Szene ins Abgründige, Männer der Stadt fordern den Gast zur sodomitischen Schändung heraus, und am Ende wird die Nebenfrau des Leviten die ganze Nacht hindurch missbraucht, bis sie sterbend vor der Tür zusammenbricht. Dass die Schrift uns diesen Abgrund nicht erspart, ist bereits eine Botschaft, Gottes Wort beschönigt nicht den Zustand seines Volkes. Wo die Anbetung Gottes pervertiert wird, wird über kurz oder lang auch die Moral zerstört. Während sie sich vergnügten, umringten die nichtsnutzigen Männer der Stadt das Haus und hämmerten gegen die Tür. Sie riefen dem Herrn des Hauses zu, bring den Mann heraus, der in dein Haus gekommen ist, damit wir ihn erkennen. Da kam der alte Mann, der Herr des Hauses, heraus und sagte zu ihnen, nicht so, meine Brüder, tut doch nicht dieses böse Ding, ich bitte euch. Da dieser Mann in mein Haus gekommen ist, begeht nicht diese Torheit. Siehe, hier ist meine jungfräuliche Tochter und seine Nebenfrau. Lasst mich sie herausbringen, ich bitte euch, demütigt sie und tut mit ihnen, was in euren Augen gut scheint. Aber an diesem Mann begeht nicht eine solche Torheit. Doch die nichtsnutzigen Männer wollten nicht auf den alten Mann hören, da ergriff der Levit seine Nebenfrau und brachte sie zu ihnen hinaus, und sie erkannten sie. Sie missbrauchten sie die ganze Nacht hindurch bis zum Morgen. Auffällig ist, dass in dieser Geschichte nicht nur die nichtsnutzigen Männer von Gibea im Dunkel stehen, sondern auch die vermeintlich Frommen. Der alte Mann, der das Haus öffnet, und der Levit selbst sind bereit, ihre Frauen preiszugeben, um den männlichen Gast zu schützen. Der Schutz des eigenen Status, die Sorge um das eigene Gesicht und das eigene Leben wiegen schwerer als die Würde der Schwachen. Hier wird sichtbar, wie weit Israel von der Gesinnung Gottes abgewichen ist. Der, der Israel erwählt hatte, ist derselbe, von dem Psalm 145, 9 sagt, Jehova ist gütig gegen alle, und seine Barmherzigkeit ist über alle seine Werke. Seine Barmherzigkeit beugt sich zu den Schwachen, sie opfert nicht die Verletzlichen zugunsten der Starken. In Richter 19 begegnet uns das Gegenteil, ein Volk, das seine moralische Würde verloren hat und in dem selbst die, die religiöse Funktionen tragen, nicht mehr im Charakter Gottes handeln. Gerade dadurch leuchtet im Kontrast die Gesinnung Christi auf, der sich selbst für uns hingegeben hat, um seine Braut zu retten, nicht, um sie zu opfern. Die sodomitische Sünde in Israel ist daher kein isoliertes moralisches Vergehen, sondern ein Spiegel des geistlichen Zustands. Wo Gott nicht mehr als Herr geehrt wird, verliert der Mensch das Empfinden für die Heiligkeit des eigenen Leibes und des Leibes des anderen. Sexualität löst sich von Gottes guten Grenzen und wird zum Raum der Selbstbehauptung und des Missbrauchs. Der Bericht in Richter 19 setzt der Illusion ein Ende, man könne Gottesdienst und sittliches Leben voneinander trennen. Entstellte Anbetung und entstellte Moral gehören zusammen. Für unsere Zeit, in der sexuelle Selbstbestimmung oft über Gottes Maßstab gestellt wird, ist das eine ernste, aber hilfreiche Erinnerung. Ein Volk Gottes erkennt man nicht nur an Worten und Bekenntnissen, sondern daran, dass sein Umgang mit dem eigenen Körper, mit Beziehungen und mit Macht von Gottes Heiligkeit geprägt ist. Zugleich zeigt die Geschichte, wie sehr die Schwachen unter geistlicher und moralischer Korruption leiden. Die Nebenfrau bleibt im Text weitgehend stumm, gerade dadurch wird sie zur Stimme all jener, die in einem religiösen Umfeld verletzt und übergangen werden. Ihre zerrissenen Glieder, die der Levit später in ganz Israel verschickt, schreien lauter als alle Predigten. Sie legen offen, was geschieht, wenn Christus aus der Mitte des Volkes verdrängt wird. Die Schwachen werden nicht mehr geschützt, sondern zum Spielball fremder Begierden und religiöser Feigheit. In dieser Dunkelheit bekommt das Evangelium eine neue Tiefe. Es zeigt uns den, der sagte, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, und der gerade die Gebrochenen in seine Nähe zog. Wo er herrscht, werden die Schwachen nicht ausgenutzt, sondern behütet, wo er Raum gewinnt, beginnt Heilung gerade dort, wo Schuld und Scham am tiefsten sitzen. Diese Spannung, der schonungslose Blick auf die Sünde und die umso größere Weite der Gnade, bewahrt uns davor, moralische Themen zu bagatellisieren oder in harter Anklage stehen zu bleiben. Sie führt in eine Umkehr, die das Herz erneuert und die Beziehungen heilt. Jehova ist gütig gegen alle, und seine Barmherzigkeit ist über alle seine Werke. Und wandelt in Liebe, so wie auch Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat als Darbringung und Opfer für Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Die schockierende Geschichte von Gibea ruft nicht zu distanzierter Empörung auf, sondern zu einem stillen, tiefen Fragen, welcher Geist prägt unser eigenes Denken, unsere Beziehungen, unser Gemeindeleben? In der Nähe Christi wird aus dieser Frage kein lähmender Selbstvorwurf, sondern eine Einladung, seine Heiligkeit und seine Barmherzigkeit neu an uns wirken zu lassen. So können aus Orten der Beschämung Räume der Heilung werden, und mitten in einer von sodomitischer Mentalität gezeichneten Kultur wächst eine andere Wirklichkeit heran, ein Volk, das die Schwachen schützt, die Gabe der Sexualität in Gottes Grenzen achtet und in seinem Umgang miteinander die Würde widerspiegelt, die Gott jedem Menschen zuspricht. Brüderliche Zerfleischung und der Verlust der göttlichen Ordnung. Auf die furchtbare Tat von Gibea folgt in Richter 20 und 21 eine Bewegung, die zunächst wie ein Aufbruch zur Gerechtigkeit aussieht. Alle Kinder Israels versammelten sich wie ein Mann zu Jehova, so wird die Szene geschildert. Die Empörung über das Böse ist berechtigt, das Unrecht darf nicht zugedeckt werden. Doch schon in den ersten Schritten zeigt sich eine gefährliche Verschiebung, die Versammlung Israels wird zu einer gewaltigen Militärallianz, die mehr von der Dynamik der Masse als von der stillen Weisung Gottes geprägt ist. Zwar fragt man Jehova, wer zuerst hinaufziehen soll, aber der Entschluss zum Krieg steht faktisch schon fest. Die Folge sind schwere Niederlagen für Israel selbst und am Ende fast die Auslöschung des Stammes Benjamin. Was als Kampf gegen ein schreckliches Unrecht beginnt, endet in einem inneren Blutbad. Alle Kinder Israels, von Daniel bis Beersheba, dazu das Land Gilead, versammelten sich wie ein Mann zu Jehova. Die Obersten des ganzen Volkes, aller Stämme Israels, traten in der Versammlung des Volkes Gottes in Mizpah zusammen, 400.000 Mann Fußvolk, die das Schwert zogen. Diese Entwicklung ist geistlich hochbedeutsam. Sie zeigt, dass gerechter Zorn über Sünde leicht in zerstörerische Selbstgerechtigkeit umschlagen kann, wenn er nicht unter der Herrschaft Gottes bleibt. In Jakobus 1,20 heißt es, denn eines Mannes Zorn bewirkt nicht Gottes Gerechtigkeit. Genau das wird in Richter sichtbar. Die Stämme Israels wollen Gerechtigkeit herstellen, aber sie verlieren dabei die göttliche Ordnung aus den Augen. Die Behandlung des Stammes Benjamin wird immer härter, das Ziel verschiebt sich unmerklich, nicht mehr die Wiederherstellung der göttlichen Ordnung, sondern die vollständige Unterwerfung des Bruders steht am Ende. Der Leib Israel zerfleischt sich selbst. Damit wird deutlich, auch berechtigte Empörung kann, wenn sie vom Fleisch getragen ist, zum Werkzeug des Zerstörers werden. Besonders aufschlussreich ist, wie Israel mit der eigenen Schuld umgeht. Nachdem Benjamin nahezu vernichtet ist, erwacht das Bewusstsein, warum ist heute ein Stamm aus Israel abgeschnitten worden. Es folgt große Trauer, Tränen, Opfer. Aber die Lösungen, die man findet, bleiben menschlich pragmatisch, man schwört, keine eigenen Töchter den Benjaminiten zu geben, und konstruiert dann Umgehungen dieses Schwurs, zuerst durch das Gemetzel in Jabesh-Gilead, dann durch die Entführung tanzender Mädchen in Silo. Immer wieder wird nach den eigenen Augen gehandelt und doch alles mit dem Gefühl, im Namen Jehovas zu handeln. So entsteht ein verwundetes Volk, das eine Wunde, die es sich selbst geschlagen hat, mit neuen Verletzungen zu heilen versucht. Der letzte Vers des Buches zieht eine klare Linie: In jenen Tagen war kein König in Israel, jeder tat, was recht war in seinen Augen. Geistlich ausgedrückt, Christus ist nicht als König anerkannt, sein Wort und sein Geist haben keine durchdringende Autorität. Wo das geschieht, können selbst geistliche Anliegen, der Kampf gegen offenkundige Sünde, die Verteidigung der Wahrheit, zu Anlässen für Spaltung, Härte und unbarmherzige Maßnahmen werden. Im Neuen Testament wird die Gemeinde anders geführt. Sünde soll klar benannt und geordnet behandelt werden, wie Matthäus 18, 15 bis 17 zeigt, aber stets mit einem Ziel: Gewinn des Bruders, nicht seine Vernichtung. In Galater 6:1 heißt es: Brüder, wenn auch ein Mensch von einem Fehltritt übereilt wird, so bringt ihr, die Geistlichen, einen solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Das ist die Ordnung des Königs Christus, klare Wahrheit, aber getragen von Sanftmut und Wiederherstellungswillen. Denn eines Mannes Zorn bewirkt nicht Gottes Gerechtigkeit. Brüder, wenn auch ein Mensch von einem Fehltritt übereilt wird, so bringt ihr, die Geistlichen, einen solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht, indem du auf dich selbst achtest, dass nicht auch du versucht wirst. Die Geschichte von Israels brüderlicher Zerfleischung konfrontiert uns mit der ernsten Wahrheit, dass auch berechtigte Empörung und geistliche Anliegen zerstörerisch werden können, wenn sie nicht unter der Herrschaft Christi stehen. Zugleich öffnet sie den Blick auf einen anderen Weg: Unter seinem Königtum werden Zorn und Eifer geordnet, Konflikte werden zu Gelegenheiten für Reinigung und Wiederherstellung, und die Einheit des Leibes wird kostbar. Wer sich dieser Herrschaft bewusst unterstellt, lernt, im Umgang mit Sünde und Spannungen nicht mehr nach dem zu handeln, was in den eigenen Augen recht erscheint, sondern nach dem, was dem König gefällt, und erlebt, dass seine Ordnung nicht knechtet, sondern bewahrt und baut. Herr Jesus Christus, du wahre Mitte deines Volkes, wir bringen dir die dunklen Geschichten aus dem Buch Richter und bekennen, wie leicht auch unsere Herzen, unsere Gemeinden und unsere Beziehungen von deiner Ordnung abgleiten. Reinige uns von jedem verborgenen Götzen in unserer Lehre und in unseren Gewohnheiten und schenke uns ein simples, gehorsames Herz gegenüber deinem Wort. Lass uns deine Heiligkeit nicht nur bekennen, sondern in unserem Umgang miteinander widerspiegeln, damit Schwache geschützt und nicht ausgenutzt werden. Bewahre uns vor selbstgerechtem Zorn und vor brüderlicher Härte und lehre uns, Sünde klar zu erkennen und doch deine Barmherzigkeit zu suchen. Richte unsere Augen neu auf dich als den König, damit wir nicht mehr tun, was uns richtig scheint, sondern gemeinsam in deinem Licht gehen. Stärke so den einen Leib Christi und erfülle uns mit Hoffnung, dass deine Gnade größer ist als jede Verderbnis, die wir sehen, in uns selbst und in deiner Gemeinde. Amen.